Ihr Lieben, ein vorweihnachtliches Hallo. Hier ist Football's Coming Home, hier ist Folge 80 und es ist die letzte reguläre Ausgabe in diesem Jahr tatsächlich. Ihr werdet uns nächste Woche zum letzten Spieltag in diesem Jahr nicht wieder hören. Wir haben noch ein kleines Special aber vorbereitet, also ganz weg sind wir noch nicht. Aber wir dachten uns, zur letzten regulären Folge in diesem Jahr holen wir sozusagen nochmal das Beste an sportjournalistischer Fachkompetenz heraus, kann man, glaube ich, so sagen. Jetzt habe ich eine riesige, fette Schleimspur gelegt.
Ja.
Ihr hört den, Niklas Löwendorf von Sport1 ist wieder da. Grüß dich.
Moin, ja, also so begrüßt wurde ich auch noch nicht. Vielen Dank für die liebenden Worte. Was für eine Ehre, in der letzten Folge zu Gast zu sein nochmal.
Du bist ja schon ein bisschen erfahren, du bist ja jetzt also offiziell das dritte Mal da und inoffiziell das vierte sogar. Wir erinnern uns an die Folge, die nie das Internet erreicht hat, beziehungsweise die Auswelt.
Ja.
Aber ich habe daraus gelernt und werde diesmal den richtigen Speicherbutton treffen.
Also Rekord läuft bei dir.
Das läuft super. Die Zeit, richtiges Mikro ausgewählt, das sollte gut sein. Bevor wir tiefer jetzt in die Thematik einsteigen, Niklas, vielleicht für dich, ich hau dir jetzt mal so drei Sachen an den Kopf. WM-Vergabe nach Saudi-Arabien, Bayern verliert zum ersten Mal in der Bundesliga in diesem Jahr und fliegende, wie sagt man, nicht Feuerwerkskörper, sondern
Feuerzeuge.
Das andere. Dankeschön, Feuerzeuge. Ich hatte heute schon Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Von diesen drei Dingen, wovon hättest du am wenigsten gedacht, dass wir jetzt nach diesem Wochenende darüber sprechen?
Ja, am wenigsten natürlich über die Feuerzeuge. Also so eine Geschichte ist nicht alltäglich. Willst du damit direkt anfangen? War das die Frage?
Nee, ich wollte einfach erstmal nur wissen, was dich an dem Wochenende besonders beschäftigt hat. Ich würde kurz sagen, wir lassen kurz das Bundesliga-Intro einlaufen und dann legen wir einfach gerne damit los heute. So, und da Niklas uns das ja jetzt so schön angeteasert hat, fangen wir damit doch einfach mal an. Und zwar mit Union Berlin gegen den VfL Bochum. Am Ende ein 1:1, wobei man noch sagen muss, dass wir gespannt sind, was die Sportgerichtsbarkeit in den nächsten Tagen, Wochen noch dazu entscheiden wird. Am Ende steht jetzt erstmal dieses Unentschieden. Wollen wir vielleicht erstmal mit dem Sportlichen anfangen? War ja eigentlich ein sehr interessantes Duell und es war ja sehr schade, dass am Ende dann nur noch über diese dämliche Aktion geredet wurde. Fangen wir vielleicht mal mit der roten Karte von Miyoshi an. Ich glaube, gegen Andras Schäfer war, glaube ich, relativ eindeutig, oder?
Ja, man sieht ja schon, er geht in den Zweikampf rein. Ich glaube, auch wenn er danach nicht direkt so reagiert hat, aber es war, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass das eine rote Karte ist. Also oberhalb des Knöchels ist fast immer rot in dieser Intensität, in der er da reingeht. Das muss rot sein. Ich glaube, er will es gar nicht. Das passiert dann so aus der Dynamik, aber nützt am Ende auch nichts. Also er trifft ihn oberhalb vom Knöchel und es ist dann am Ende eine klare rote Karte.
Aber wie kann es dann sein, dass dann gefühlt dieser Platzverweis den Bochumern mehr geholfen hat als den Unionern? Auch so während des gesamten Spiels hatte ich so ein bisschen den Eindruck.
Ja, Bochum wurde zumindest nicht schlechter danach. Das kann man so sagen. Also diese Kompaktheit nimmt dann natürlich zu, wenn du ein Mann weniger bist. Also du musst, wenn du eine rote Karte bekommst, noch enger zusammenrücken. Du musst noch mehr dich auf die Defensive fokussieren, was Dieter Hecking ja sowieso mit seinem Amtsantritt da probiert hat zu implementieren. Das Wichtigste ist, dass die Null steht beim VfL Bochum im Abstiegskampf. Und wenn du ein Mann weniger bist, dann funktioniert das vielleicht noch mal einen Ticken besser, weil jeder auch bewusst noch mal diesen extra Meter mehr macht. Also es ist ja oft ein Phänomen, dass du eine rote Karte bekommst und eigentlich fast noch mal besser wirst dadurch. Dass es beim VfL Bochum in der aktuellen Situation jetzt auch so klappt, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Mannschaft geht ein und kassiert dann 3-4 Stück von Union. Auch die hätten ja eine Möglichkeit gehabt, sich so aus der Krise ein bisschen zu befreien. Aber ja, ist nicht passiert. Bochum hat das gut zu Ende gespielt.
Ja, das Irre ist ja vor allem jetzt seit Oktober kein Spiel mehr gewonnen. Also ist wirklich schon eine Weile her gewesen. Bei den Bochumern habe ich ja vor zwei Wochen in der letzten Folge gesagt, dass sie, wenn sie aus meiner Sicht noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen, dass sie in den letzten drei Spielen Minimum 4 Punkte holen müssen. Jetzt ist ja so, dass, ja, das geht noch und wir warten mal ab, wie gesagt, ob aus den 4 dann potenziell nicht noch 6 Punkte dann werden könnten nach diesem Spiel. Schauen wir mal.
Stimmt.
Sie haben auf jeden Fall jetzt noch ein Heimspiel gegen Heidenheim zu Hause, wenn ich das, ja, ein Heimspiel zu Hause, alles klar. Und die Unioner spielen auswärts bei Werder Bremen in der nächsten Woche. Warum kommen die Unioner offensiv? Du hast es ja selber gesagt, sie hätten ja durchaus ein paar mehr Tore machen können. Aber warum ist dann am Ende immer letztendlich Benedikt Hollerbach offensiv so die Lebensversicherung? Oder warum schafft es da kein anderer mal, da durchzustechen?
Das, du sagst den Namen gerade, Benedikt Hollerbach, das übrigens verdient eine Erwähnung. Ich finde die Entwicklung von Benedikt Hollerbach unglaublich. Also der Mann kommt aus der 3. Liga und klar hat am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile ist der gesetzt. Also 3 Tore, 2 Vorlagen, 14 Spiele. Der Mann mit seiner Schnelligkeit ist immens wichtig. Und ja, du hast das Wort Lebensversicherung gesagt, das kann man fast schon so stehen lassen. Also der spielt eigentlich immer unter Bo Svensson. Und es ist tatsächlich so, dass da auch das Spiel so ein bisschen auf den zugeschnitten ist. Die leben von der Schnelligkeit. Union wollte vor der Saison zurück zu den alten Stärken, also zurück zu dieser, auch zu dieser defensiven Kompaktheit. Und dann wollen sie natürlich klassisch über Schnelligkeit kommen. Und da ist Benedikt Hollerbach prädestiniert für. Enorme Entwicklung, die der da genommen hat.
Jetzt frage ich vielleicht mal ein bisschen nach ein paar Insidern, wenn du schon da bist. Ich glaube, das haben wir am Anfang gar nicht erwähnt. Für alle, die Niklas noch nicht genau kennen, er ist für Sport1, insbesondere für den Profifußball in Nord- und Ostdeutschland zuständig, kann man, glaube ich, so sagen. Gibt es denn bei Union durchaus Bestrebungen, jetzt dann in der Wintertransferphase offensiv nochmal nachzulegen? Weißt du irgendwas?
Ist jetzt nicht primär bestrebt. Also ich glaube, vielmehr geht es darum, sie haben ja 1, 2 Spieler im Kader, wo es nicht ganz aufgegangen ist, haben Ivan Pretein geholt, auch aus Wiesbaden, meine ich, ne? Kommt auch aus Wiesbaden, genauso wie Benedikt Hollerbach. Hat bisher noch überhaupt nicht Fuß gefasst. Da geht es eher darum, dass der im Winter einen Abnehmer findet. Könnte auf eine Laie hinauslaufen in die 2. Liga. Also Lautern, Köln sollen interessiert sein, Hannover 96 soll auch mal sich erkundigt haben. Das dürfte eine spannende Personalie sein, aber eher im Abgangsbereich und zugangstechnisch glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass der Union jetzt noch die großen Bäume ausreißen wird. Also der Kader ist relativ groß, sehr groß sogar für Bundesliga-Verhältnisse, 29 Spieler. Das da benötigt ist jetzt nicht unbedingt noch einen großen Wintertransfer. Sie haben sich auch noch mal nach Ende des Transferfensters verstärkt. Sagen wir noch mal Robert Sko, wird er, glaube ich, ausgesprochen, geholt aus Hoffenheim.
Ja.
Nachdem Robin Gosens last minute gegangen ist. Also da haben sie auch schon reagiert. Da wird jetzt, glaube ich, im Winter nichts Großes passieren. Höchstens ein Vorgriff auf den Sommer, dass man im RB-Stile sich quasi einen entwicklungsfähigen Spieler holt und das halbe Jahr noch mal mitnehmen will, lassen will, dass der da schon mal ein bisschen ankommt in Berlin. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Ansonsten ist der Kader super aufgestellt.
Müssten halt nur mal auch mal ein paar mehr Tore schießen. Das wäre irgendwie ganz gut.
Ja. Nicht sonderlich attraktiv, das stimmt. Aber das, wenn man Köpenick kennt, wenn man Union kennt, dann ist das ja auch schon gang und gäbe, ne? Dass die jetzt nicht für Tore schießen bekannt sind.
Ja, das ist wohl wahr. Jetzt haben wir schon so lange über dieses Spiel geredet und noch gar nicht über die eigentliche Aktion. Auf die kommen wir jetzt aber nun mal noch zu sprechen. Wir erinnern uns alle, ich glaube, es war in der Nachspielzeit, kurz bevor Bochums Torhüter einen Abschlag ausführen wollte, Patrick Drewes. Der hatte da, glaube ich, auch kurz vorher wegen Zeitverzögerung auch schon die gelbe Karte gesehen. Und dann flog von der Waldseite ein Feuerzeug, nicht nur aufs Spielfeld, sondern traf ihn oder, wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, striff ihm am Kopf. Er musste behandelt werden. Das Spiel war unterbrochen, glaube ich, so circa eine halbe Stunde. Unter Protest der Bochumer wurde das Spiel dann noch zu Ende gebracht. Allerdings, ja, wir erinnern uns alle an das Bayern-Hoffenheim-Spiel wie vor ein paar Jahren. Also wurde dann als Nicht-Angriffspakt dieses Spiel quasi einfach die Zeit runtergespielt. Und Drewes soll, soweit ich das gesehen habe, jetzt auch schon raus sein aus dem Krankenhaus, kann wahrscheinlich, oder man geht davon aus, dass er schon nächste Woche wieder spielen wird. Ja, jetzt ist es natürlich eine offene Frage. Wir sind jetzt keine Sportjuristen. Wir erinnern uns noch, wie es damals in Bochum war, wo ein Linienrichter einen Bierbecher an den Kopf bekommen hat, was da dann passiert ist. Aber ja, was denkst du? Also erstmal die Aktion, ich glaube, sind wir uns einig, das ist saudämlich. Und was mich vor allem wundert, ist, dass nach dieser Aktion damals mit dem Bochumer, mit dem Linienrichter, da gab es ja einen riesigen Aufschrei und oh, wie kann man denn Becher werfen und sowas anderes. Und ich dachte, die Menschen danach hätten so ein bisschen gelernt. Ich hatte aber danach, und ich war gerade in dieser Phase danach häufig im Stadion, ich glaube, ich kann mich da in Nürnberg erinnern, wo ich dabei im Spiel war. Es war wenige Wochen danach und da flogen bei einer Aktion, und Nürnberg hat ja auch noch eine Tatanbahn dazwischen, da flogen die Bierbecher schon wieder, wo ich mir dann auch so dachte, ey, sag mal, wir hatten doch vor ein paar Wochen gerade diese Situation. Also so gefühlt ist es in diesem Zeitraum wesentlich schlimmer geworden. Und insofern wundert mich diese Aktion eigentlich nicht, dass jetzt, sagen wir mal, das, was aufs Feld fliegt, wieder einen Abnehmer gefunden hat oder getroffen wurde.
Ja, ich erinnere mich übrigens gerade auch an letztes Wochenende, Werder Bremen gegen den VfL Bochum, auch Bochum involviert in dem Falle, aber waren es auch die Bochumer Fans, die was auf den Platz geworfen haben. Kurz bevor dann der SV Werder Bremen zum 1:0 einnickt. Also ja, es ist ein Thema, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Wir haben es heute Morgen im Sport 1 Doppelpass auch groß und breit natürlich diskutiert. Du wirst am Ende als Fan wahrscheinlich immer was finden, was du werfen kannst. Aber ja, das, also wir brauchen nicht darüber reden, dass das natürlich überhaupt nicht geht, dass das nicht auf dem Fußballplatz gehört und dass das natürlich bestraft werden sollte, vor allem wenn man dann den Spieler trifft, wie es passiert ist bei Drewes vom VfL Bochum. Es streift ihn ja, man kann das schwer beurteilen, wie schwer der Treffer wirklich war, aber er war noch im Krankenhaus, das würde er nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben, also ja. Also darüber brauchen wir nicht diskutieren, dass das auf dem Fußballplatz natürlich nichts verloren hat und das so ein Verhalten ist einfach nicht zu akzeptieren. Ich erinnere mich auch noch an den FC St. Pauli gegen Schalke 04, ist auch noch ein paar Jährchen mehr her, 2010 war es, auch Linienrichter, der einen Bierbecher in den Nacken bekommen hat. St. Pauli hatte das Spiel sowieso verloren gegen Schalke, ist dann auch abgestiegen am Ende der Saison. Also ja, sowas passiert immer wieder, aber darf natürlich nicht sein. Aber die Frage ist, kann man es überhaupt verhindern? Weil am Ende wirst du immer irgendwas finden zum Werfen.
Naja, du kannst das halt nur so machen in England, dass du dann halt gar kein Trinken mehr mit reinnimmst.
Ja, gut.
Wäre vielleicht in Bezug auf Krawalle, die mitunter auch mal in Blöcken stattfinden. Also,
aber wenn's,
ne,
das Trinken,
jetzt nicht, ja, generell.
Wenn es das Trinken nicht ist, dann ist es das Feuerzeug. Also, wenn es das Feuerzeug oder nicht der ist, Regen, genau, dann ist es.
Oder der Regenschirm.
Genau.
Irgendwann, ja, am Ende des Tages wirst du es nicht verhindern können. Ich sag nur dann immer, wenn alle Leute sich beschweren, das Olympiastadion, da kommt ja gar kein Fußballerlebnis, ist ja alles so weit weg. Ja, da, also, bis du da was aufs Feld schmeißen kannst, da brauchst du einen starken Arm.
Ja, musst du Weitwerfer sein, olympisch am besten.
Ich sag's nur. Also das, und ja, auch diese Bewertung, also es sah auf den Bildern jetzt nicht so wahnsinnig schlimm aus. Ich dachte mir im ersten Moment auch, ja, meine Güte, aber wer bin ich, dass ich darüber zu urteilen habe, und vollkommen egal, was das jetzt für Auswirkungen hat, kann man es nicht machen. Also ich glaube, nach eigenen Angaben hat der Christian Arbeit gestern auch gesagt, dass er denjenigen auch mutmaßlich gefunden haben, muss man ja auch immer vorsichtig sein, weil grundsätzlich eine Unschuldsvermutung gilt.
Da aber, also wenn es so ist, muss man trotzdem Union loben, also dafür, dass es natürlich eine Scheißsituation ist, für so einen Verein natürlich auch in Sachen Image, ist es natürlich perfekt reagiert, dass du da sofort Ordner in den Block schickst und sofort diese Person ausfindig machst. Ja, besser kann man es dann in so einer miserablen Situation nicht machen, glaube ich.
Wobei natürlich auch, habe ich mir jetzt von einem Freund sagen lassen, der gestern auch journalistisch im Stadion unterwegs war, die Reaktion anschließend von den Union-Fans,
kann man sich denken, ne?
Auch nicht so sehr einfühlen war,
ja,
sag ich mal,
ja,
vorsichtig auszudrücken.
Klar.
Ja gut, aber wir sind auch keine Sportjuristen, die werden sich jetzt über die Feiertage damit beschäftigen können oder da auch früher eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich so sein, dass der Podcast am Dienstag rauskommt. Vielleicht wisst ihr dann schon mehr, das kann man leider bei so einem Format immer nicht ausschließen. Jetzt steht erstmal dieses Ergebnis, aber die Bochumer haben ja schon angekündigt, dass sie dagegen Protest einlegen werden. Ja?
Vielleicht ein Wort dazu noch. Kann ich übrigens voll und ganz nachvollziehen, dass der VfL Bochum da auch Protest einlegen will. Also,
ja, klar.
Darüber braucht man, glaube ich, auch nicht diskutieren. Der Torwart, also Drewes, hätte zu Ende gespielt und kann es eben nicht. Dann haben sie diesen Nicht-Angriffspakt noch ausgeführt. Also ich finde, das kann man die Bochumer schon voll und ganz verstehen, dass sie da Protest einlegen. Was es dann bewirkt am Ende? Wie du sagst, vielleicht weiß man am Dienstag schon mehr. Ich könnte mir vorstellen, reine Vermutung, dass das auf ein Wiederholungsspiel vielleicht hinausläuft. Mal schauen.
Okay, ja, interessant. Naja, sagen wir auch mal so, von der Aktion an sich jetzt mal abgesehen, wäre es ja auch aus Bochumer Sicht auch sportlich gesehen dumm, wenn sie es zumindest nicht versuchen würden, weil entweder kriegst du halt ein Wiederholungsspiel oder noch besser, du kriegst gleich die 3 Punkte zugeschrieben. Das wäre in der jetzigen Lage natürlich auch wichtig. Ich will den Bochumer das nicht unterstellen, aber jetzt nur mal so im Hintergrund, ist ja schon doof, wenn man es nicht probieren würde.
Klar.
Ja. Wir haben jetzt bestimmt schon 16 Minuten ungefähr um und deswegen schauen wir jetzt mal über den restlichen Spieltag. Es ging furios los am Freitag mit Freiburg gegen Wolfsburg, ein 3:2, wo es zunächst nach einer klaren Kiste aussah. Wolfsburg hat relativ gut gespielt, lag trotzdem 3:0 hinten. Und dann kam dieses Traumtor von Swanberg und dann wurde es nochmal richtig eng hinten raus. Was sagst du zu diesem Spiel? Ehrlicherweise eine Freitagabendpartie, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die jetzt gerade hinten raus noch so dramatisch wird.
Ja, bei dem Namen Freiburg gegen Wolfsburg erwartet man nicht die größte Attraktivität, kann ich verstehen. Aber das Spiel hatte richtig Dampf hinten raus nochmal. Also VfL Wolfsburg, ich habe die Pressekonferenz vorm Spiel gesehen mit Ralf Hasenhüttl, hatten enormen Lauf. Die wollten bis zur Winterpause gerne noch mindestens mal ohne Niederlage rausgehen. Am liebsten natürlich noch mit 2 Siegen, jetzt aus Freiburg und Dortmund. Die Entwicklung, die Ralf Hasenhüttl da genommen hat, ist echt beachtenswert. Also Wolfsburg so ein bisschen gestartet, wie sie immer starten. Mal gewonnen, mal verloren, nicht so richtig konstant. Gute Spiele dabei gehabt, aber auch Spiele dabei gehabt. Ich erinnere mich an den FC St. Pauli, wo sie wirklich, ja, wo es müde aussah, wo es durchwachsen aussah. Aber jetzt hinten raus haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Dortmund im Pokal rausgeworfen. Leipzig 5-1, klar. Leipzig in der kleinen Krise. Wobei das klein kann man auch schon streichen zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt waren sie in der großen Krise. Trotzdem 5-1. Dieses spektakuläre 4-3 gegen Mainz 05, die haben eine richtig gute Entwicklung genommen. Und ich glaube, vor allem kann man da diese 3 Stürmer hervorheben, die der VfL Wolfsburg da hat. Also zum einen Jonas Wind, der immer mehr jetzt auch reinkommt und trifft. Thiago Tomasch kommt auch immer mehr an in Wolfsburg, lebt von seiner Schnelligkeit und vor allem Königstransfer im Sommer, Mohamed Amoura. Also ich finde, der läuft fast immer noch so ein bisschen zu sehr unterm Radar, wahrscheinlich, weil er in Wolfsburg spielt, aber der ist so ein enorm geiler Kicker, was der kann. Der ist schnell, der ist dribbelstark, der kann so viel. Also das ist eine Waffe, den sie da vorne haben.
Und das sage ich auch gefühlt, jede Woche immer wieder bin ich fasziniert, auch wenn er jetzt 3 Gegentore bekommen hat. Aber mit Grabara haben sie echt einen guten Keeper ausgegraben. Also den findest du auch nicht mal so einfach unterm Weihnachtsbaum.
Nee, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht, aber dass das über datenbasiertes Scouting auch funktioniert ist. Klar, der hat Champions League gespielt in Kopenhagen davor. Also war jetzt wahrscheinlich den größten Experten nicht so ein unbekanntes Blatt, wie es uns vielleicht für uns vielleicht ist. Aber Grabara, ja, hat er auch zu Beginn der Saison so 1-2 Patzer drin. Aber der hat sich auch enorm gefangen und richtig gute Entwicklung genommen. Also noch ist er ja, glaube ich, kein polnischer Nationalspieler. Das dürfte sich wahrscheinlich bald ändern.
Ja, ja. Was natürlich auch irre war, 2 Tore von Lukas Kübler. Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal passiert ist. Aber da haben die Freiburger offensichtlich so ein bisschen die Standardschwäche vom VfL ausgemacht. Das waren jetzt gestern Standard-Gegentor Nummer 12 und 13. Das sind die meisten in der Bundesliga. Da müssen die Wölfe auf jeden Fall ran, auch in der Winterpause. Das Positive ist, apropos Dortmund, die kommen jetzt nächste Woche zum letzten Heimspiel. Und wir haben ja schon über den Pokal geredet, gute Erfahrungen gemacht. Freiburg spielt nächste Woche auswärts in Leverkusen. Also auch nochmal eine nette Herausforderung, gerade weil ja auch die Freiburger ums internationale Geschäft mitkämpfen, ja, von dem jetzt Wolfsburg jetzt auch nicht meilenweit entfernt ist, die auch waren, wenn man verloren hat.
Ja, sieht man mal, wie eng das da vorne ist. Die waren vorm Spiel in Reichweite der Champions-League-Plätze, die Wolfsburger, jetzt verloren und natürlich Konkurrenten auch viel gewonnen. Leipzig spielt aus unserer Perspektive noch, aber ja, das geht schnell, ne? Dass du nach Europa noch reinrutschen kannst.
Ja, definitiv. Schauen wir mal aufs nächste Spiel. Augsburg gegen Leverkusen. Ich glaube, das können wir ein bisschen schneller abhaken. Der 7. Pflichtspielsieg in Folge. Damit hat auch Leverkusen ein gesamtes Kalenderjahr in der Bundesliga ohne eine Auswärtsniederlage bestritten und hat jetzt auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. 23 Bundesligasiege in 2024.
Ja.
Beeindruckende Zahlen.
Absolut.
Und im Pokal die Bayern rausgehauen.
Das wird sich wahrscheinlich am meisten freuen.
Ja, total. Vor allem Manuel Neuer. Aber ja, darüber reden wir jetzt nicht.
Ja, auch das wird sie wahrscheinlich doppelt freuen, dass sie den damit sogar auch die Bayern noch irgendwo, er sich ja fast am meisten selbst geschwächt hat, weil er sich auch noch verletzt hat in dieser Aktion. Aber gut.
Stimmt.
Zu den Bayern kommen wir wahrscheinlich später. Wenn du drüber reden möchtest, weiß ich ja nicht.
Doch. Ja. Da müssen wir durch.
Ja, aber Leverkusen, das ist, glaube ich, die beste Phase der Vereinshistorie, somit, die sie da gerade durchmachen. Also das ist Wahnsinn. Sie haben natürlich so einen kleinen Durchhänger gehabt zu Saisonbeginn. Jetzt scheinen sie sich wieder ein bisschen zu fangen. Also es ist ja nicht nur die Ergebnisse, es ist auch die Art und Weise, wie sie spielen. Also es ist wieder dieses Dominante gegen die Bayern, auch wieder im Pokal richtig gut zu Ende gespielt. Du hast diese beiden Waffen mit Frimpong und Grimaldo auf den Außen. Hast auch diese Breite im Kader, also wenn Boniface nicht spielt, spielt Schick, der dann trifft. Jetzt hat Teller am Wochenende gespielt. Terrier hat gespielt und getroffen. Also irgendwie, es funktioniert alles im Moment.
Ja, und unter der Woche in der Champions League Inter Mailand geschlagen, zu Hause spät, aber am Ende des Tages verdient, ist auch, das macht man auch nicht mal so nebenbei.
Ja.
Leverkusen, wie gesagt, schließt das ja ab, zu Hause gegen Freiburg, und die Augsburger spielen auswärts in Kiel. Und da du ja die Bayern gerade so schön angeteasert hast, wollen wir einfach mal über das Spiel reden. Ich meine, ich kann es ja als jahrelanger Bayern-Fan sagen, dass die Bayern in Mainz auch in den letzten Jahren immer mal was liegen gelassen haben. Gestern kann man es, glaube ich, ganz klar zusammenfassen. Die Niederlage war absolut verdient. Mainz, und das haben anschließend alle gesagt, auch Max Eberl, die waren körperlich, physisch absolut top. Bayern war vielleicht, wenn Mainz bei 110% war, war Bayern bei 30, 40. Also immer so einen Schritt zu spät, und damit sind sie halt gar nicht klargekommen. Am Ende das 2:1 Doppelpack von Jason Lee. Ich glaube, das war auch nicht das erste Mal, dass er gegen Bayern getroffen hat. Beschert somit die erste Bundesliga-Niederlage. Unter der Woche hat man immerhin einen wichtigen Sieg gefeiert bei Schachter Donetsk. Vielleicht, um auf eine Sache bei Bayern einzugehen, weil da ja auch viel gerade in Social Media schon wieder der Bayern-Abgesang wieder losging, wo ich auch gesagt habe, ja, okay, das Spiel war jetzt wirklich richtige Grütze gestern, aber das war das allererste Spiel in diesem Jahr, was wirklich absolut schlecht war. Auch das Ding gegen Leverkusen, das hätte man nicht verlieren müssen. So. Und dennoch kommt dann auch wieder das alte Thema wieder so ein bisschen hoch. Ihnen fehlt aktuell Harry Kane. Mhm. Das merkt man ganz, ganz krass. Auch wenn das Leute wie Didi Hamann wahrscheinlich nicht hören wollen. Aber jetzt merkt man, wo ein Harry Kane fehlt. Nicht nur, weil er die Tore macht, sondern weil er als Fixpunkt im Spiel einfach fehlt. Und zum anderen, so sehr sich Min-Jae Kim und Dayot Upamecano in der Verteidigung in den letzten Wochen gefestigt haben und auch gerade bei diesen vielen Spielen, die sie auch zu Null bestritten haben, wirklich großartige Leistungen gezeigt haben, einen Bock haben sie immer noch drin. Upamecano war es jetzt nicht gestern, sondern Kim zweimal. Upamecano dann aber letzte Woche war das, ne? Gegen nicht gegen Schachter Donetsk, sondern gegen wen haben sie letztens? Gegen Heidenheim, genau, wo er erst sogar noch die Führung erzielt und die Führung dann Anfang der zweiten Halbzeit wieder prompt zurückgibt. Mhm. Wie schätzt du die Bayern gerade ein? Also sehr viele Unstimmigkeiten, also es wirkt vieles gerade nicht so ganz rund.
Ja, also es wirkt nicht ganz rund, trifft es ganz, ganz gut. Das ist jetzt fast die Fluch des, der guten Tat. Du bist halt enorm gut gestartet, ne, mit Vincent Kompany. Du bist durch die Bundesliga gerauscht, 6-1 in Kiel, dann durch die Champions League, 9-2 gegen Zagreb und hast ja ein gutes Spiel nach dem anderen abgeliefert und jetzt ist so ein kleiner Durchhänger eben drin. Ich glaube, ganz entscheidend wird es für die Bayern, wie sie jetzt aus diesem Jahr rausgehen. RB Leipzig nächsten Freitag. 2030, nach der Niederlage jetzt gegen Mainz, da musst du gewinnen, um das Jahr, um jetzt nicht mit so ein paar Fragezeichen in diese Winterpause zu gehen. Das wird für die Stimmung rund um den Verein enorm wichtig. Also da ist ordentlich Druck drauf bei den Bayern und ja, andererseits darf man auch nicht vergessen, das ist das leidige Thema der Belastung. Ne? Du hast jetzt Jahresende, die Spieler haben eine Europameisterschaft im Rücken, die Spieler haben Champions League im Rücken, die haben, ja gut, jetzt eine kürzere Pokalsaison, aber bis Anfang Dezember haben sie auch noch Pokal gespielt. Das ist eine Dreifachbelastung, die meisten Spieler sind Nationalspieler und haben einfach keine Pause gehabt, dass du da hinten raus zum Ende des Jahres vielleicht ein paar Körner weniger hast, ist, glaube ich, nur menschlich. Also klar, das sind Hochleistungssportler und fokussieren sich nur auf den Fußball, aber es macht ja auch was mit dem Kopf, wenn du jeden zweiten, dritten Tag reisen musst oder spielen musst und unterwegs bist, unter Druck bist, gefordert bist. Da kann man dann auch schon mal in Mainz verlieren. Zumal du ja in Mainz, wie du auch gerade gesagt hast, öfter mal. Ist, glaube ich, auch so ein mentales Ding. Also ich habe gerade mal die Statistik durchgeguckt, tatsächlich. Gerade in Mainz, also 2023 verloren in Mainz, 22 in Mainz verloren, 3-1, 2x 3-1. 2021 in Mainz verloren. Also gerade in Mainz tun sich die Bayern tatsächlich schwerer. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, dass du, wenn du bei den Bayern schon nach Mainz reist, und da sind ja viele Spieler dabei, die diese Niederlagen auch schon mitgemacht haben in diesen letzten drei, vier Jahren, glaub schon, dass das im Hinterkopf ist bei einem Thomas Müller, bei einem Joshua Kimmich, bei einem, gut, Manuel Neuer ist jetzt verletzt, aber bei diesen ganzen Spielern, die jahrelang schon da sind, wahrscheinlich redet man nicht drüber, und wenn man drüber redet, versucht man es irgendwie das mit einem Schmunzeln zu verpacken. So, da holen wir ja eh nichts, aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine minimale Kopfsache, wirklich. Also es gibt diese Gegner, wo Vereine schlecht aussehen. Und gut, bei den Bayern ist es jetzt komischerweise Mainz.
Wobei sie es im Pokal ja sogar in diesem Jahr noch gut gelöst hatten. Das war ja auch in Mainz. Aber natürlich, das war auch noch eine andere Besetzung, das muss man fairerweise auch sagen. Und ich dachte auch schon unter der Woche, auch wenn es gegen Donetsk dann hinten raus relativ deutlich wurde, aber auch da haben sie zunächst zurückgelegen. Und auch da lief nicht jedes Rad so perfekt ineinander. Das merkt man einfach aktuell, und ich sag mir auch so, muss man auch fair sein, durch diese Phase muss man jetzt einfach mal durch. So, und wie gesagt, man steht überall gut da, Pokal war jetzt blöd, so kann man jetzt nicht mehr ändern, aber ansonsten ist man doch noch klar auf Kurs. Vielleicht um das Thema abzuschließen, die Mainzer spielen übrigens nächste Woche auswärts noch in Frankfurt. Ein großes Rätsel bleibt mir nach wie vor Leroy Sané, und es wird ja, je näher das Jahresende kommt, wird das Thema ja immer größer, weil wir wissen alle, Vertrag läuft aus. Ja. Er hat gestern das Tor erzielt, aber... Also sagen wir mal ehrlich, unter normalen Umständen schießt jeder dieses Tor oder es kommt so gar nicht zustande. Also da hat er wenig dafür gesorgt, dass es so kommt, wie es gekommen ist. So, bei Sané, wie gesagt, alle Außenspieler bis auf Musiala sind momentan am Struggeln. Olise stark angefangen, zwischendurch jetzt mal einen Hänger gehabt, ist... sage ich aber, normale Entwicklung, hat jetzt aber zuletzt auch wieder getroffen. So, Gnabry ist gerade verletzt, Coman erlebst du auch immer so Auf und Abs, aber du erlebst von diesen Spielern irgendwas. Und von Sané, und er ist jetzt seit 5 Jahren da, oder seit vier, fünf Jahre, so roundabout. Er kam von Manchester City. Und wir haben, glaube ich, auch mehrfach schon darüber diskutiert, dass ich nach wie vor oder immer mehr verstehe, warum Pep Guardiola so einen Spieler damals abgegeben hat. Ich glaube, das macht Guardiola nicht einfach so.
Ja.
Und er steht jetzt langsam in der Verantwortung. Also ich würde ihm keinen neuen Vertrag anbieten. Selbst wenn er jetzt sagen würde, er sagt ja, ihm geht's nicht ums Geld. Aber selbst wenn er jetzt, sage ich mal, auf Gehalt verzichten würde, würde ich mir das dreimal überlegen, so einen zu halten, weil dann kann ich mir auch, was weiß ich, dann hole ich mir für weniger Geld, wenn er sich weiter gut entwickelt, einen Paul Wanner zurück und mache für ihn den Platz im Kader frei und spare mir Haufen Gehalt und gebe Sané woanders hin, weil es reicht halt nicht, er hat keine Saison durchgängig das abgerufen, was er kann. Und da muss man aus meiner Sicht jetzt irgendwann einen Schlussstrich ziehen.
Ja, zwei Sachen dazu. Also ich glaube, das ist das Thema, wenn Leroy Sané seine Konstanz im Griff hätte und Konstanz so abliefern würde, wie er es ja kann, dann würden wir nicht über einen okayen bis guten Spieler sprechen, sondern dann wäre das ein absoluter Weltklasse-Spieler. Dann würde der sich einreihen in der Kategorie wahrscheinlich Mbappé, Vini Junior, Haaland, wie sie alle heißen, wenn der konstant sein Level auf den Platz bringen würde. Aber das ist eben genau das, was du ja gesagt hast, was nicht gelingt. Es ist halt so bitter, weil er es eigentlich kann, ne? Und das andere ist zum Thema Vertrag. Ich finde es erstmal, also ich würde da fast die Bayern so ein bisschen mit reinnehmen, warum man überhaupt in das letzte Vertragsjahr mit ihm geht, weil diese Konstanz hast du bei ihm nie gehabt. Wahrscheinlich, also du weißt es bei der Verpflichtung, dass das ein Thema ist, dann willst du es natürlich in den Griff bekommen, wenn du ihn holst. Dann hast du das Vertrauen, dass es klappt und dass er langfristig performt. Hat jetzt nicht geklappt, aber warum gehst du mit ihm ins letzte Vertragsjahr? Also der Mann hat einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Ich glaube, es gibt keinen anderen Verein in Deutschland, der sich leisten kann, einen Spieler mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro einfach mal am Ende vertragslos gehen zu lassen, ablösefrei gehen zu lassen. Das wird es, glaube ich, nirgendwo anders geben. Also da würde ich den Bayern tatsächlich einen Vorwurf machen, dass du da nicht im Sommer eine Lösung gefunden hast. Entweder im Sommer mit ihm klar abgesprochen hast, du gehst nicht in deine letzte Saison, wir verkaufen dich. Im Zweifel muss ja auch nicht für die 60 Millionen sein, wenn der ins letzte Vertragsjahr geht. Ja. Oder nimmst du deine 40 vielleicht mit. Und ja, auch die Bayern können 40 Millionen natürlich gut gebrauchen. Also das ist so ein Thema, was noch gar nicht so richtig groß thematisiert wird. Es geht vielmehr darum, kriegt Sané einen neuen Vertrag, ja oder nein. Aber dass du das eigentlich mehr oder weniger heute vor einem Jahr schon hättest klären müssen, um dann im Zweifel im Sommer zu reagieren, um ihn dann im Zweifel abzugeben und zu verkaufen, das findet nicht so richtig Anklang. Vielmehr geht es ja auch bei den Bayern in der Priorität um andere Namen. Also Musiala ist da ganz vorne, Kimmich ist da ganz vorne und Sané ist irgendwo mehr oder weniger Platz 5 oder 6 in der Liste der vertragsfreien Spieler dann, die im Sommer auslaufen. Aber ja, 60 Millionen mal eben so zu verschenken, ist schon absurd.
Ja, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass ja im Sommer sie eigentlich Coman lieber abgeben wollten, also von den Außenspielern als alle anderen, was auch ein wenig merkwürdig war. Ja, aber du sprichst da was Richtiges an. Die Insider sagen ja so ein bisschen, dass Bayern wohl, wenn er auf Gehalt verzichtet, durchaus sich vorstellen kann, mit ihm zu verlängern. Mir ist dieser Gedanke aktuell total fremd. Und gerade wenn man darüber nachdenkt, wen sie eigentlich alles auf jeden Fall verlängern wollen. Alphonso Davies hat sich ja jetzt auch wieder zu einem Stammspieler gemausert, wo man dachte, okay, Real Madrid ist schon in trockenen Tüchern und jetzt signalisiert er Bereitschaft, doch noch zu bleiben und bringt auch Leistung. Also das hat man sicherlich so auch nicht mehr kommen sehen. Aber auf jeden Fall spannende Wochen, die Bayern jetzt über die Winterpause haben und da einige Personalentscheidungen zu treffen. Ein Wort noch zu den Mainzern. Großes Lob mit Kampfgeist, alles hineingeworfen. Man hat auch den Jubel von Bo Henriksen bei jedem Tor und auch im Anschluss gesehen. Dieser Mann zündet diesen Verein einfach an und vielleicht zündeln sie dann nächste Woche auch noch in Frankfurt.
Noch ein Wort zu Bo Henriksen, das übrigens auch so ein Name, der verdient auch den größten Respekt. Also, dass du erstmal Mainz so rettest mit diesem Feuer, was der wirklich hat, was der da reingebracht hat und das jetzt auch noch über die nächste Saison so durchträgt. Es gibt ja oft so diese Trainer, die mit diesen Emotionen kommen und dann klappt es am Ende noch mit dem Klassenerhalt. Aber dann ist das nächste Jahr meistens das Schwierige, weil es ein Trainer natürlich nicht schaffen kann, über Jahre so ein Feuer auf den Platz zu bringen. Aber Bo Henriksen schafft das und echt größten Respekt, was der da aus Mainz gemacht hat. Und dass der sich anscheinend mit seiner Art auch nicht verbrennt. Also, dass der seine Mannschaft nicht verliert. Die folgen dem ja wirklich. Das ist schon richtig gut.
Ja, und nimmt halt auch die Zuschauer mit, wie er da vor dem Spiel dann immer in die Kurve da rennt, so Jürgen Klopp-Manier-mäßig, ja, und dann gleich schon vorm Anpfiff die Menge zum Turm bringt. Das ist einfach absolut irre. Und beschert Mainz auch eine schöne aussichtsreiche Position im Kampf um Europa. Gucken wir auch mal, wie es da
hochgegriffen, glaube ich, für die Mainzer. Ich glaube, wenn die sich um Platz 9 bis 12 am Ende befinden, aber klar, rein tabellarisch, jetzt sind sie Siebter im Moment, also 22 Punkte ist ordentlich.
Ja, ja. Wir schauen mal weiter auf Mönchengladbach gegen Holstein Kiel, ein 4:1. Und die Gladbacher bauen endlich mal ihre Festung Borussia Park wieder so ein bisschen aus. Das war ja in den letzten Jahren nicht so. Es war jetzt das 6. Heimspiel in Folge, was sie nicht verloren haben. Es war natürlich gut, dieser Blitzstart nach, ich glaube, 36 Sekunden von Tim Kleindienst, der dann gleich mal traf. Gigovic konnte zwar zwischendurch mal die Kieler auf die Anzeigetafel bringen mit einem sehr schönen Treffer, wie ich finde, aber insgesamt bleibt es dabei, dass Holstein doch der Musik hinterherrennt. 5 Punkte in 14 Spielen, das ist der zweitschlechteste Bundesliga-Aufsteiger und logischerweise mit 37 Gegentoren haben sie auch die schlechteste Defensive der Liga. Alles so Sachen, die uns jetzt nicht so überraschen dürften wahrscheinlich. Wir haben, ich erinnere mich in der letzten Saison, wie schön du da beschrieben hast, wie die Interviewsituation bei Holstein.
Da hat sich was getan übrigens in Kiel. Aber
ach ja, erzähl mal.
Sie haben angebaut im Sommer, sie mussten anbauen. Also die kleinste Mixzone der Bundesliga ist immer noch die kleinste Mixzone der Bundesliga, aber die Regularien haben hergegeben, dass du noch ein bisschen mehr Platz brauchst. Und dann haben sie sich einfach gedacht, gut, wir bauen einfach einen Kasten vor die Mixzone nach außen, reißen da die Wand ein und vergrößern die dadurch ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen Lego Playmobil. Mobilartig, die Mixzone einfach mal einen Kasten rangebaut und die Mixzone nach hinten vergrößert, aber es ist immer noch die kleinste Mixzone der Bundesliga.
Ja gut, man kann es ja ein bisschen ausbauen, aber es ist ja auch trotzdem was Einzigartiges.
Absolut.
Vielleicht zum Sportlichen fangen wir mit Holstein Kiel an. Ich habe ja gesagt, die Position, wo sie jetzt stehen, es dürfte ja keinen überraschen. So, trotzdem, auch weil sie gerade das Aufsteigerduell dann gegen St. Pauli, was ja, wenn beide Mannschaften irgendwie um den Klassenerhalt spielen, dann der doch so ein bisschen vorentscheidend ist, dann auch noch verlieren, ist das jetzt nicht unbedingt förderlich. Siehst du bei Holstein Kiel irgendwas, auch in Bezug auf das neue Jahr, was einen zumindest Hoffnung machen kann, dass der Abstiegskampf zumindest ein wenig spannend wird? Das letzte Spiel ist daheim gegen Augsburg.
Ja, ich kann da nur Uli Hoeneß zitieren, dass der Weihnachtsmann noch kein Osterhase ist, aber ja, es macht alles in allem natürlich schon wenig Hoffnung. Ich finde, selten war es in der Bundesliga so deutlich, wer am Ende um die letzten 3 Plätze spielt. Also da kannst du ja eigentlich in der Tabelle ab Platz 15 Strich ziehen, hinter St. Pauli, Heidenheim, Kiel und Bochum. Das sind die 4 Vereine, die es am Ende unter sich ausmachen. Und wer dann am Ende überm Strich landet, wer auf dem Relegationsplatz landet und wer direkt runtergeht, das machen die dann unter sich aus. Aber klar, es macht alles nicht so richtig viel Hoffnung. Das ist auch dieses Thema. Wir hatten es eben bei den Bayern, die verlieren in Mainz gerne mal. Bei Holstein Kiel ist es das gleiche Thema da, wenn sich im Kopf so ein bisschen einschleicht, wir schaffen das hier irgendwie nicht richtig Anschluss zu fassen in der Bundesliga, dann zieht sich sowas durch und die Mannschaft ist jeden Tag zusammen, die reden miteinander, die werden sich auch jede Woche aufs Neue pushen, nur dieser Glaube wird halt am Ende immer weniger, wenn du Woche für Woche verlierst und dann kassierst du auch noch so ein super schnelles Gegentor in der ersten Minute von Tim Kleindienst. Da ist natürlich jegliche Hoffnung nach einer Minute schon wieder besiegelt. Dann machen sie noch diesen Anschlusstreffer. Das 3-1, 2-1 war es, glaube ich, zwischenzeitlich.
Ich glaube, ja.
Gigovic, schönes Tor übrigens, Weitschuss. Aber das sind dann halt auch die Tore, so funktioniert es dann irgendwie auch. Das war jetzt kein gut herausgespieltes Tor, sondern das war halt ein Weitschuss, mehr oder weniger eine Einzelleistung. Ja, mir tut's wirklich ein bisschen leid für die Kieler, weil es ist die erste Bundesliga-Saison. Es ist ein super familiärer Verein, super sympathisch. Die Leute da bis direkt am Wasser. Also der Verein bringt so viel mit, so viel Charme auch. Einfach dieses kleine gallische Dorf da aus dem Norden. Aber das ist eine harte, harte Probe, auf die sie da dieses Jahr gestellt werden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hatten ja eben das Thema Wintertransfers bei Union. Ich glaube, bei Kiel dürfte das nochmal spannend werden. Ich glaube, so ein Charakter, wie es Luis Holpi ist, davon brauchst du nicht nur einen, sondern eigentlich fast 2, 3 oder 4 noch von. die so ein bisschen Erfahrung mitbringen, die wissen, wie das Bundesliga-Geschäft funktioniert. Das ist halt eine unglaublich Bundesliga-unerfahrene Truppe, die da auch auf dem Platz steht. Also am Ende hast du, glaube ich, nur Luis Holtby, der da schon mal Bundesliga gespielt hat. Steven Skripski wird noch ein paar Spiele gemacht haben, aber ansonsten, da fehlt es an Erfahrung, da fehlt es an Selbstvertrauen. Ehrlicherweise muss man auch sagen, ich halte von Marcel Rapp unglaublich große Stücke. Die Entwicklung ist grandios, aber ehrlicherweise fehlt es da auch so ein bisschen an dem Plan, wie du diese Defensive in den Griff bekommst. Und das kann Marcel Rapp eigentlich. Der hat letzte Saison mit Holstein Kiel in der Rückrunde, ich weiß nicht, ich glaube 10 Spieler waren es in Folge, die sie ohne Gegentor gespielt haben. Aber in der ersten Liga kriegen sie es nicht hin. Also ich erinnere mich auch noch ans Bayern-Spiel, da wollten sie mit einer Viererkette mal anfangen und kriegen 6 Gegentore. Das ist dann mal richtig in die Hose gegangen, sind wieder auf die Fünferkette jetzt zurückgeswitcht, aber die kriegen einfach keine Konstanz da hinten rein, die kriegen nicht diese Abwehr in den Griff. 37 Gegentore, das ist halt enorm nach 14 Spielen, ne? Das ist mehr als 2 Gegentore, 2,5 fast, also ja. Ich würde es den Kielern echt wünschen, aus meiner Perspektive, aber ich glaube da nicht so richtig dran.
Ja, ich leider auch nicht. Und dann haben wir ja auch schon am Anfang der Saison darüber gesprochen, dass sie dann auch noch mit Sander auch noch einen sehr wichtigen Spieler an die Gladbacher verloren haben, den man da auch nicht so schnell wieder ersetzen kann. Vielleicht bei den Gladbachern, ich bin, und das sage ich bestimmt jetzt auch mittlerweile seit ein paar Wochen in jeder Folge, so beeindruckt, wie Gerardo Seoane die Kurve gekriegt hat. Er war für mich, bin ich mir ziemlich sicher, er war für mich die Trainerentlassung Nummer 1 in diesem Jahr und es sah ja lange Zeit auch ganz gut aus in der Hinsicht. Aber mittlerweile klopft jetzt Gladbach auch wieder ein kleines bisschen ans europäische Geschäft an, auch wenn Roland Wirkus da in der letzten Woche auch im Doppelpass sehr auf die Bremse getreten hat, was ich auch verstehen kann. Das letzte Spiel in diesem Jahr bestreiten die Gladbacher in Hoffenheim.
Musst du gewinnen?
Also insofern.
Eigentlich? Also musst du gewinnen eigentlich? 14. Hoffenheim? Ja. Also ja, ist natürlich ein Auswärtsspiel, liegt ja jetzt nicht zwangsläufig, aber Hoffenheimer haben ja auch ihre kleinen Päckchen zu tragen.
Ja, definitiv. Werden wir gleich auch nochmal drauf gucken. Die spielen ja heute in ein paar Minuten in Dortmund. So, das Schöne ist, das Union-Bochum-Spiel haben wir schon besprochen. Also kommen wir zuletzt noch zum Abendspiel, zum Topspiel St. Pauli gegen Werder Bremen. Wie überrascht warst du, dass das als Topspiel angesetzt war? Ist ja, naja gut, ist ja trotzdem ein kleines Nordderby.
Ja, klar. Also Nordderby-Überschrift kann man, glaube ich, gelten lassen. Ich war gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist ein Spiel, was relativ viel Charme hat. Und dazu sind es zwei Fanlager, die befreundet sind. Haben wir gestern durch die ein oder andere Pyro-Aktion dann auch gesehen, dass das ganze Rasen
ja, durchaus
vernebelt war. Aber ich finde, Millerntor, Flutlicht, 18:30, das taugt oft zu Topspielen. Und wenn dann auch Werder Bremen zu Gast ist, noch so ein Traditionsverein, war ich gar nicht so überrascht. Warst du überrascht, dass das ein Topspiel ist?
Ja, so vom Namen her schon, aber wenn man dann auch so auf den restlichen Spieltag guckt, wäre jetzt vielleicht Leipzig gegen Frankfurt wäre vielleicht noch in Frage gekommen. Aber
Frankfurt
aber ansonsten,
spielt am Donnerstag Euroleague, ne?
Genau. Also insofern, nö. Ja, ist natürlich verwundert es einen schon, weil man ja meistens an den Topspielen entweder Bayern, Dortmund oder so hat. Aber ich fand es auch mal ganz nett. Ich glaube, es war in den letzten 2 Wochen auch mal irgendwo, wo ich mich auch gefragt habe, oh, okay.
St. Pauli Top-Spiel. Mainz war auch schon ein Topspiel. Das hat auch schon
das,
viele
das
überrascht,
kann,
ja.
Das kann sein, dass es das war. Ja, aber du hast gesagt, dieses Spiel hatte Charme. Ich glaube, sehr viel mehr hatte das, glaube ich, auch nicht. Also es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht, also Werder hatte, glaube ich, bis auf die beiden Tore hatten sie so viele weitere Großchancen. Ich glaube, es hielt sich in Grenzen. Reicht am Ende des Tages auch Köhn und Duxch mit den beiden Toren ein 2:0. St. Pauli hat sich bemüht.
Ja,
aber
war schon ein schwächerer Auftritt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Alex Blessin sagte nach dem Spiel auch, den geht so ein bisschen die Puste aus. Gar nicht durch die hohe Belastung durch Spiele, sondern vielmehr durch diese mentale Belastung. Weil diese Elf, die da auf dem Rasen steht, die steht seit mehr oder weniger 5-6 Wochen in dieser Form auf dem Platz, weil St. Pauli, es ist absurd, unglaublich verletzungsgebeutelt ist. Die hatten in der Aufstiegssaison, ich glaube, höchstens mal einen Ausfall von 1-2 Wochen. Es war eine unglaublich hohe Verfügbarkeit des Kaders. Und dieses Jahr fällt einer nach dem anderen aus und die Leistungsträger fallen aus. Elias Saad von Dominic Kohr, wir erinnern uns, das war im Topspiel gegen Mainz, der dann da weggetreten wurde und immer noch ausfällt bis Januar. Und das merkt man denen dann so ein bisschen an. Also, dass sie da so ein bisschen müde sind im Kopf, ein bisschen langsamer. Und das war gestern einer der schwächeren Auftritte vom FC St. Pauli. Muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Aber ja, die Alex Blessin hatte vor dem Spiel gesagt, er möchte gerne vielleicht noch 3 bis 4 Punkte holen aus den letzten Partien. Gut, müssen sie jetzt nächste Woche noch mal ein bisschen was für tun, damit du wenigstens auf die 3 Punkte kommst. Geht's gegen Stuttgart?
Ja, ist nicht ohne. Aber so gesehen kann man ja zumindest, weil wir bei den Kielern über das Mindset gesprochen haben, kann man ja bei St. Pauli immerhin sagen, dass sie aktuell noch überm Strich stehen. Je nachdem, was auch noch jetzt bei Heidenheim gegen Stuttgart passiert. Die Stuttgarter führen aktuell mit 1-2. Aber da, selbst wenn sie da jetzt auf den Relegationsplatz noch zurückfallen sollten, stehen sie ja punktetechnisch erstmal nicht schlecht da.
Das Gute ist beim FC St. Pauli, du hast dir schon mal ein kleines Polster verschafft, anders als in Kiel. Du hast schon gesehen, es funktioniert mit der Art und Weise, wie du diese Liga annimmst. Und vor allem, du hast die Liga angenommen. Und das gelingt eben Holstein Kiel noch nicht. Also da sind sie schon den Teams, gerade Holstein Kiel, auch dem VfL Bochum, sind sie da schon ein ordentliches Stückchen voraus. Aber da muss natürlich noch was passieren. Gestern in dem Spiel hat man aber auch gesehen, wenn man mal bedenkt, Werder war vor 2 Jahren auch noch Zweitligist. Also da hat man diese Qualität am Ende gesehen. Marvin Ducksch kriegt eine Flanke rein, erster Kontakt sitzt, der Ball ist drin, 2-0. So einen Stürmer brauchst du halt. Und sowas hat der FC St. Pauli nicht. Und da sieht man dann einfach, dass die Qualität und auch die Erfahrung, die Werder im Kader hat, einfach eine andere ist. Und Thema Erfahrung, Werder, schaffe ich selbst gerade die Brücke, aber das ist auch etwas, auch da Ole Werner enorm gute Arbeit geleistet. Wenn man sich mal diesen Kader anguckt, wer da unter Ole Werner alles den nächsten Schritt gemacht hat zuletzt. Also da ist ein Mitch Schweizer, der kam zu Werder, der war eigentlich schon abgeschrieben. Der ist mittlerweile wirklich aufgeblüht und absoluter Leistungsträger da. Niklas Füllkrug hat sich zum Nationalspieler unter Ole Werner entwickelt. Marco Friedl ist Kapitän geworden und mittlerweile eine absolute Bank. Der war vorher immer mal für einen Wackler gut. Der spielt seit 1,5 Jahren echt einen souveränen Ball. Und jetzt hast du noch 2 Namen mit Romano Schmid und Jens Day, die da wirklich herausstechen diese Saison. Jens Day, 6 Tore sind es jetzt, glaube ich, in der Saison. Der hat einfach mal in 14 Spielen verdoppelt seine Tore in Bremen, seitdem er überhaupt da ist. Also der wird höchst gefragt sein nächsten Sommer. Und Romano Schmid, österreichischer Nationalspieler, auch der hat den nächsten Step gemacht. Also wer sich da alles entwickelt hat, Marco Grüll ist jetzt so nächster Name, auch österreichischer Nationalspieler, hat die EM gespielt. Das sind alles so Namen, die Ole Werner da entwickelt hat. Werder, da wächst was richtig Gutes zusammen. Und die sind jetzt jahrelang da zusammen in der Konstellation. Die sind eingespielt. Ich würde denen wirklich zutrauen, dass die da oben noch mit reinrutschen, um die europäischen Plätze. Also ist das, was sich in Bremen wirklich ja seit Jahren immer alle wünschen, Europa. Aber ich glaube, jetzt ist es realistischer denn je.
Ja, oder auch ein Derek Köhn, der jetzt auch immer wieder, oder ich finde es ja beeindruckend, dass jetzt Oliver Berg tatsächlich nach so vielen Jahren wirklich regelmäßig jetzt spielt, war ja immer mal wieder da und wieder weg, ne? Wir erinnern uns, was für ein Hype er in Leipzig hat, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch so gesagt. Und jetzt spielt er auf einmal
und
ab und zu
mal. Das überrascht nicht nur dich und nicht nur mich, sondern hat auch Ole Werner überrascht. So offen und ehrlich war der auf der letzten Pressekonferenz, dass er das öffentlich zugegeben hat, dass der im Sommer ein klares Gespräch mit Oliver Berg geführt hat und gesagt hat, Junge, ehrlich gesagt, wollen wir dich abgeben und gerne auch im Zweifel umsonst, Hauptsache du bist weg, weil du hast in den 2 Jahren einfach nicht diese Arbeitseinstellung auf den Platz gebracht, hast einfach nicht genug gemacht, um der Mannschaft zu helfen oder um zu spielen. Und die wollten den eigentlich loswerden, um einen Kaderplatz freizukriegen. Aber der hat sich das zu Herzen genommen, diese Kritik von Ole Werner, und ist auch mittlerweile Vater geworden. Vielleicht hat das auch noch mal im Kopf irgendwas ausgelöst, dass er reifer geworden ist. Der macht Extraschichten, der trainiert gut und der nutzt seine Joker-Auftritte. Trifft gegen Kiel da, wird zum Last-Minute-Helden mal wieder. Bei den Fans ist er sowieso höchst beliebt. Grüße an Olli Forster, meinen Sport1-Kollegen, der den Schotte mit dem Bart geboren hat, den Ausruf. Also das ist in Bremen der ist Publikumsliebling da, der Mann. Und ja, absurd, dass der plötzlich erster Wechselspieler ist bei Ole Werner. Hätte niemand, glaube ich, gedacht, inklusive Ole Werner selbst nicht.
Ja, und vielleicht macht der Schotte mit dem Bart dann noch am letzten Spieltag, sorgt er nochmal für Aufsehen im Heimspiel gegen Union. War ja auch vor allem am Anfang immer so ein Problem. Auswärts lief es ja immer schon ganz ordentlich. Die Heimspiele waren immer so das Kryptonit, aber auch da sind sie mittlerweile auf einem guten Weg. Ich glaube, biegen wir mal schnell auf den Sonntag ab. Wie gesagt, wir haben jetzt zu den anderen Spielen noch keine Ergebnisse, weil die entweder noch stattfinden oder noch am Laufen sind. Heidenheim liegt immer noch zurück gegen Stuttgart mit 1-2. Machen wir das einfach mal jetzt mal schnell im Kurzdurchlauf. Heidenheim, ja, sieht jetzt, also auch wenn es jetzt gerade noch knapp ist, aber vollkommen egal, wie es jetzt noch ausgeht, weiterhin hart am Struggeln. Jetzt auch unter der Woche bei Bajakci hier komplett chancenlos gewesen. Wieso schreibe ich eigentlich in meiner, das ist wunderbar, ich sage hier, sie haben bei Bajakci hier verloren und schreibe in meine Notizen Beşiktaş rein. Ja. Wunderbar, ist auch ähnlich. Super. Ja. Was jetzt für Heidenheim, ja, wenn man aufs Restprogramm wichtig sein wird, die Punkte gegen Bochum auswärts nächste Woche oben und sie haben ja noch eine englische Woche, wieder, das darf man nicht vergessen. Ja, ja, die Conference League macht die Vorrunde jetzt zu. Haben zwar später angefangen, aber im Vergleich zu allen anderen spielen die nächste Woche noch. Zu Hause gegen St. Gallen, europäisch ist man ja auf einem guten Weg. Ich glaube, sie sind aktuell in den Playoffs, meine ich, und da würde sogar ein Punkt reichen. Wenn sie die direkte Qualifikation schaffen wollen, müssten sie allerdings wahrscheinlich gewinnen.
Genau, 15. sind sie gerade in der Conference League. Aber das ist diese ganze Conference League, das ist natürlich ein Fest für Heidenheim mit dieser Geschichte. Aber das ist auch etwas, was die Mannschaft gerade, wenn man ehrlich ist, so überhaupt nicht gebrauchen kann, diese Dreifachbelastung. Ja. Der Kader ist zwar darauf ausgerichtet, finde ich auch enorm, wie groß dieser Kader ist. Ist ja immer so ein Thema. Wir hatten das Thema auch in Leipzig jetzt zuletzt immer mal wieder. Wie groß willst du einen Kader haben als Trainer? Du musst natürlich dann die Spieler moderieren, die nicht spielen. Brauchst aber eigentlich auch diese Rotation und musst dich auf mögliche Verletzungen vorbereiten. Und da ist Heidenheim jetzt eben den Weg gegangen, den Kader relativ groß zu bauen und ordentlich durchzurotieren. Aber ja, sie sind ja enorm gut gestartet. Von daher finde ich diese Entwicklung, die sie da jetzt gerade nehmen, umso überraschender. Also ich weiß nicht, ich glaube nach dem 5. Spieltag oder sowas oder 4. Spieltag haben die da relativ von weit oben noch gegrüßt. Sind auch gegen St. Pauli gut gestartet am 1. Spieltag. Dann Augsburg, glaube ich, war es am 2. recht deutlich geschlagen. Aber ja, die Formkurve zeigt drastisch nach unten und das jetzt nochmal mit St. Gallen unter der Woche, Conference League, das, wenn man, glaube ich, Frank Schmidt offen und ehrlich fragen würde, ich glaube, der könnte da gut drauf verzichten und komplett nur sich gerne auf die Bundesliga fokussieren. Zumal du jetzt gegen Bochum spielst, also das ist das Spiel.
Ja, auch noch in Bochum.
Genau, ne? das Spiel. Das macht
es dann nochmal ein bisschen schwieriger. Den Stuttgartern hat der Sieg unter der Woche gegen die Young Boys richtig geholfen, weil die da den Schweizern auch ordentlich Haue gegeben haben in der Champions League so ein bisschen. Also war ein ganz wichtiger Sieg und jetzt aktuell sieht es auch gut aus. Stuttgart ist ja immer so ein bisschen, ja, in dieser Saison, wie beschreibt man sie? Ist manchmal schwierig zu fassen, manchmal geht es komplett schief, oftmals aber retten sie sich auch so ein bisschen. Aber sie haben sich jetzt auch gerade hinten raus im Jahr, sagen wir mal, in der Tabelle in der Bundesliga auch wieder gut zurückgearbeitet, sage ich mal. Stehen jetzt aktuell auf Platz 6, wenn das jetzt so bleiben würde. Und da würde ich so all in all sagen, je nachdem, wie auch das Spiel nächste Woche zu Hause gegen St. Pauli ausgeht, dass man da jetzt hinten raus noch einiges wieder gut gemacht hat.
Ja, absolut. Also man hat so diesen durchwachsenen Saisonstart jetzt ganz gut in den Griff bekommen. Also jetzt diese letzten Auftritte richtig gut gegen Heidenheim. Wie gesagt, noch ist es nicht zu Ende bei unserer Aufnahme, aber sieht es auch gut aus, bis auf einen guten Weg. Diese Art und Weise, wie Sebastian Hoeneß da Fußball spielen lässt, war ja ein bisschen fraglich, ob er es auch in die nächste Saison bekommt, aber so die Prinzipien haben sie ja nie verloren. Es gab ja nie einen schlechten Auftritt, wo sie gar nichts auf den Rasen bekommen haben, sondern es sah eigentlich immer gut aus, oft dann auch irgendwie ärgerlich. Einen Ausreißer gab es dann gegen Belgrad in der Champions League. 5-1 haben sie da kassiert, aber sonst Ich erinnere mich noch an ein Spiel im Bernabeu, erster Spieltag, Champions League, 3-1, 2-4.
Dennis Undaf mit dem Tor.
Aber du gewinnst in Turin, setzt dafür ein Ausrufezeichen. Also kann man auch gerne mal in Leipzig nachfragen. Die hätten auch gerne gegen Juventus was geholt. Ist denen nicht geglückt. Also das ist schon eine ordentliche, sehr gute Saison. Und wenn die sich am Ende ist, muss ja nicht die Champions League sein. Aber wenn du dich mit Europa natürlich wieder belohnst und dich so langsam in diese Region langfristig da einquartierst, dann hast du eine enorme Entwicklung genommen als VfB Stuttgart.
Ja, kann ich nur zustimmen. Schauen wir vielleicht noch auf Dortmund gegen Hoffenheim ganz kurz. Wie gesagt, das Spiel geht in einer guten halben Stunde los. Die Niederlage unter der Woche gegen Barcelona, die wird richtig wehgetan haben aus mehreren Gründen, obwohl die Dortmunder wirklich sehr gut gespielt haben. Und ich glaube, was richtig reingeknallt hat, war vor allem das dritte Tor, weil der BVB da eigentlich am Drücker war. Und dann aus so einer Kontersituation kommt dann dieses blöde Gegentor. Was macht man jetzt so ein bisschen damit? Also in der Champions League stehen sie auch jetzt nach der Niederlage stehen sie solide und gut da. Wird das dem BVB jetzt noch hinten raus einen Knacks versetzen? Weil also die Punkte jetzt heute gegen Hoffenheim sind eigentlich, nicht nur eigentlich, die sind Pflicht.
Ne? Ja, also
aber sie haben auch personell, ist es jetzt in den letzten Wochen auch mit Nico Schlotterbeck unter anderem jetzt auch nicht einfacher geworden.
Spielt aber Startelf gegen TSG Hoffenheim. Also der hat eine Wunderheilung hinter sich. Champions League hast du eben kurz angerissen. Dortmund ist 9. mit 12 Punkten. Also 4 Siege, frag mal Leipzig nach, das würden die auch gerne unterschreiben. Das ist eine sehr gute Saison, die Dortmund da spielt. Die können direkt weiterkommen, ohne die Playoff-Runde. Eben die ersten 8 Plätze qualifizieren sich ja bekanntermaßen. Sie sind 9., also ein Punkt Rückstand. Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, Dortmund hat ein einziges Problem und das ist halt die Auswärtsschwäche. Wenn du auswärts einfach ein bisschen konstanter wärst, ein bisschen was drauflegen könntest, dann würdest du nicht über Nuri Sahin sprechen, sondern darüber sprechen, können sie dies Jahr die Bayern packen oder nicht. Aber ja, diese Auswärtsspiele, die sind leider das Thema. Und ich sehe es schon kommen, jetzt verlieren sie das Heimspiel gegen Hoffenheim heute vor unserer nach unserer Aufnahme und dann kann man das alles wieder vergessen. Aber ja, normalerweise sollten sie das packen.
Ich glaube es eher nicht. Die Hoffenheimer müssen in der Europa League auch arg kämpfen, haben jetzt in Anführungszeichen nur Remis gespielt gegen Bukarest. Und das wird dann auch ganz interessant werden, weil im neuen Jahr empfangen sie zu Hause Tottenham Hotspur und ich werde da im Stadion sein als Auswärtsfan. Also ich werde dann quasi Hoffenheim auf meiner Stadionlandkarte endgültig abhaken können.
Warst du noch nicht da vorher?
Nein, ich hatte vorher auch nie den Grund, dahin zu fahren, muss ich zugeben. ich werde dann euch mal berichten, wie es da so ist. Ich hoffe, schön Ende Januar, wenn dann der Schnee liegt. Der kommt ja vor Weihnachten gefühlt nie. Hab mir schon mal Funktionsunterwäsche
das
bestellt.
Ist
gut.
Ein bisschen Timo Werner gucken. Ja. Wenn er noch da ist zu dem Zeitpunkt.
Das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Aber den habe ich ja auch gesehen, als ich jetzt schon gegen Alkmaar war in London. Okay. In der Europa League. Ja, da hat er auch schon sehr gut gespielt. Sarkasmus. So, der BVB genau schließt das Jahr auch ab. Dann zu Hause auswärts in Wolfsburg. Und die Hoffenheimer spielen dann daheim gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann kommen wir noch zu einem größeren Thema. Leipzig gegen Frankfurt ist natürlich erstmal eine brutale Partie, heute zum Abschluss um 19.30 Uhr. Und für die Leipziger, ja, du hast vorhin das Wort Krise schon gesagt. Ich habe mich, glaube ich, beim letzten Mal habe ich mich da so ein bisschen zurückgehalten, habe da aber auch gesagt, warum Leipzig nie für mich ein ernsthafter Meisterschaftskandidat war. Das haben sie auch in den letzten Wochen wieder so ein bisschen bestätigt. Wobei sie dann im Pokal die Frankfurter ja klar und deutlich geschlagen haben. Und dann kommt wieder so ein Spiel in der Champions League, das aus gegen Aston Villa, wo sie ja auch grundsätzlich nicht schlecht gespielt haben, aber in vielen Situationen unfassbar schlecht ausgesehen haben.
Ja, 2-3 Sachen dazu. Also dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was du im Pokal eben erwähnt hast, das war immens wichtig für Marco Rose. Ich glaube, wenn er das nicht gezogen hätte, dann würde heute ein anderer Trainer auf der Trainerbank sitzen. Also da hat die Mannschaft immer eindrucksvoll den Job gerettet mit dem Spiel. Und dann dieses Aston Villa-Spiel, ja, das war wirklich, also gehst da in Rückstand nach 3 Minuten, das ist genau das eben, was du vermeiden wolltest. Und dann sahst du die ersten 20, 25 Minuten richtig, richtig schlecht aus. Du bist überhaupt nicht reingekommen nach diesem Gegentor. Dann hat Marco Rose nach 20 Minuten ein bisschen umgestellt auf eine Fünferkette und ein bisschen durchrotiert, dass du hinten kompakt stehst. Und dann macht Luis Openda mit seiner Einzelaktion da das Tor. Und ja, dann geht's hin und her. Dann macht wieder Villa das 2-1, Baumgartner das 2-2. Auch eine Einzelleistung, also unglaublich schönes Tor rausgespielt, auch wieder klassische RB-Schule aus dem Konter. Ja, und dann kriegst du hinten raus nochmal in der 85. das 3-2 und bist dann auch rechnerisch aus der Champions League ausgeschieden. Und RB hat sich, ich war im Sommer mit denen in den USA im Trainingslager, hab die da begleitet für Sport 1 und man hat schon wirklich durchhören können, die wollen dieses Jahr groß angreifen. Die wollen dieses Jahr auf die Meisterschaft gehen, die wollen die Bayern attackieren. Es gab dieses große Interview von Oliver Minzlaff, wir erinnern uns, yep, in September zurück, der gesagt hat, wir sind nicht da, wenn die Tür aufgeht. Und hat dann natürlich so ein bisschen sich Leverkusen als Vorbild genommen. Warum schafft es Bayern 04 Leverkusen Meister zu werden und nicht wir? Aber ja, auch da, wenn man jetzt diese Saison schaut, da kommt dann einfach zu viel zusammen. Also jetzt, mir tut Marco Rose ehrlich gesagt schon ein bisschen leid, dieses ganze Verletzungsthema. Ich werde es ja eben schon kurz angerissen. RB hat sich halt dafür entschieden, im Sommer auf einen Kader zu setzen, der nicht so super groß ist, wie beispielsweise in Heidenheim, sondern ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Dafür muss er weniger Spieler moderieren. Dafür bekommt jeder seine Einsatzzeit. Das funktioniert aber halt nur, wenn du nicht 8 bis 10 Verletzte hast. Und diese 8 bis 10 Verletzte hast du jetzt eben. Und da sind halt richtige Schwergewicht dabei. Da ist Xavi dabei, da ist ein Luke Heber dabei. War im Sommer in den USA schon ein großes Thema. Warum gehst du nur mit einem Linksfuß in der Innenverteidigerposition in die Saison? Es ist nur Luke Heber, der eigentlich diesen linken Innenverteidiger spielen kann in der Perfektion, wenn er als Linksfuß Räume eröffnen soll. Haben sie sich nicht weiter verstärkt, ist auch verletzt, Bichiabu ist verletzt, David Raum fällt enorm ins Gewicht als Linksverteidiger. Ja. Jetzt spielt Nusa da, so einen verkappten Linksverteidiger, der in der Offensive dann fehlt. Dann holst du im Sommer Assan Ouedraogo, auch ein unglaublich geiler Kicker, also so talentiert, könnte natürlich diese Xavi-Lücke füllen, verletzt sich dann aber auch. Und so geht's dann weiter. Dann ist es ja nicht nur, dass hier die auf dem Platz fehlen alle. Übrigens auch Jussi Paulsen seit Wochen verletzt, der zwar kein Stammspieler ist, aber ein Paulsen beispielsweise fehlt halt auch enorm in der Kabine. Also das ist ein Spieler, der macht mal vor einem Spiel nochmal eine Ansage, der macht die Mannschaft heiß, der ist für jüngere Spieler da, der ist einfach ein Urgestein da in diesem Verein, insofern man da von Urgestein reden kann, aber der ist jahrelang eben da und der fehlt ja nicht nur auf dem Platz, sondern der fehlt ja auch in der Kabine. Und so geht das dann bei allen weiter. David Raum ist unglaublich beliebt in der Truppe, fehlt auch. Also dir fehlen halt nicht nur die Spieler, um zu rotieren in den 3 Wettbewerben, sondern eben auch in der Kabine, im Sportlichen. Und jetzt ist es eben so, dass seit Wochen wirklich ja mehr oder weniger die gleiche Elf auf dem Rasen steht. Also es sind mehr oder weniger, das Korsett ist immer das gleiche. In Orban spielt, ich weiß gar nicht, wo der die Kraft hernimmt, der spielt Länderspiele mit Ungarn durch, dann spielt er jedes Spiel für RB, der Junge ist nie verletzt, also Respekt, was der da seit Jahren schon abliefert. Ja, und so Neuzugänge wie Gertruida, den sie da aus Feyenoord geholt haben, der bekommt mehr oder weniger gar keine Eingewöhnungszeit, der musste jetzt immer wieder spielen, musste sogar Linksverteidiger spielen, obwohl das jetzt nicht seine Paradeposition ist, aber wenn David Raum verletzt ist, hast du eben auch keinen weiteren linken Verteidiger. Ja. Klostermann kann spielen, war dann auch verletzt, also Benjamin Henrichs war dann auch eine Zeitweise wieder verletzt, also wer war da nicht verletzt, kann man am Ende fragen.
Könntest du dir denn vorstellen, jetzt mal angenommen, das Spiel geht heute in die Binsen und das Spiel gegen die Bayern, wie gesagt, das wird ja, also haben jetzt auch hinten raus ein straffes Programm, geht auch daneben. Könntest du dir denn vorstellen, dass da Marco Rose noch vor Weihnachten was ganz Übles blüht? Wir hatten ja so eine Situation, glaube ich mal, bei Thomas Tuchel und Chelsea, wenn ich mich richtig entsinne.
Dass der über Weihnachten entlassen wurde?
Oder kurz vorher war das.
Ja, ich glaube, das war kurz vorher. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, das wird ehrlich gesagt davon abhängen, wie du jetzt in die Winterpause gehst, also wie du diese letzten beiden Spiele jetzt bestreitest. Also die werden, das ist Fakt, die werden jeden Stein umdrehen am 21.12., also einen Tag nach dem Bayern-Spiel. Die werden da alles hinterfragen und da wird ganz, ganz weit oben auf der Tagesordnung stehen, warum hast du so viele Verletzte und warum hast du so viele Syndesmose-Bandverletzungen. Also es sind mehrere Spieler, die damit ausfallen. Da könnte man vermuten, dass da vielleicht ein Muster hintersteckt, vielleicht ist es was am Rasen, vielleicht ist es was in der Behandlung, also da wird wirklich jeder Stein umgekehrt. Vielleicht kommt es dann auch, oder geht es dem einen oder anderen Arzt oder Physio an den Kragen, man weiß es nicht. Aber klar, Marco Rose wird auch hinterfragt und vor allem muss Marco Rose dann nach dem Bayern-Spiel auch Antworten geben. Also warum ist die Saison so, wie sie gelaufen ist und warum hast du es nicht geschafft, obwohl du im Sommer auf die Meisterschaft eigentlich gehen wolltest, warum hast du es nicht geschafft, darauf zu gehen? Klar, dann hast du die Verletzten natürlich, aber du hast im Sommer dafür alles investiert, du hast einen Xavi nochmal geliehen, was enorm teuer war zum einen, enorm schwer war.
Ja, glaube ich.
Du hast einen Openda gehalten, du hast einen Sesko verlängert, das sind alles Ausnahmekicker, die könnten überall auch woanders spielen, die waren auch begehrt im Sommer, die hätten auch woanders hingehen können. Aber hast dich nochmal verstärkt, hast nochmal mit einem Vermehren, der ist zwar super jung, aber der ist auch gesetzt, jetzt, weil er fit ist, muss man auch sagen, aber auch, weil er es gut macht, hast dich nochmal in die Breite auf ein paar Positionen verstärkt und Baumgartner auch, super Kicker und ja, warum kann man die Saison jetzt eigentlich schon im Dezember mehr oder weniger abschreiben, zumindest in der Bundesliga, das muss Marco Rose beantworten. Und ich kenne.
Und in der Champions League auf jeden Fall.
In der Champions League definitiv. Die wollten da mindestens mal ins Achtelfinale. Auch das, also das ist die schlechteste Champions League-Saison aller Zeiten, die sie da gerade hingelegt haben. Auch da muss er Antworten geben, aber ich kenne Marco Rose und der ist selbstkritisch. Also der, ich traue ihm das zu, gerade wenn jetzt diese letzten beiden Spiele auch okay über die Bühne gehen, gegen Frankfurt und gegen die Bayern. Der ist selbstkritisch, der wird sich auch seiner Verantwortung natürlich stellen, aber ich glaube, man muss natürlich schauen, wie sie spielen, aber so ein Gefühl jetzt vor diesen beiden Spielen kann ich mir ehrlich gesagt, wenn es nicht komplett in die Hose geht, glaube ich, dass der auch gegen Werder Bremen Mitte Januar wieder auf der Trainerbank sitzt.
Ich kann es mir auch sehr, sehr schwer vorstellen und man muss ja auch eine Sache dazu sagen, wenn Leipzig irgendwie sowas wie Tradition implementieren möchte, dann ist ja Marco Rose auch der beste Botschafter als wirklich gebürtiger Leipziger. Aber davon mal abgesehen, finde ich, macht der einen richtig guten Job. Und warte mal vielleicht noch ein bisschen darauf ab, was, wenn dann auch die ganzen Verletzten wiederkommen.
Ja, ne? Wenn die ganzen Verletzten wiederkommen, klar, dann müssen die natürlich erstmal wieder in Rhythmus kommen, aber die Saison ist noch nicht rum, ne? Also wieder können wir wieder bei Uli Hoeneß landen. Weihnachtsmann ist noch kein Osterhase. Aber die sind jetzt Vierter. Das ist auch jetzt nicht so katastrophal. Aber klar, zu den Bayern sind es jetzt vor dem Spiel heute gegen die Frankfurter sind es 9 Punkte. Das ist natürlich zu viel. Das sieht Oliver Minzlaff nicht so gerne. Aber auch der wird die Situation einschätzen können. Auch wenn der den maximalen Erfolg will für Red Bull. Aber auch der wird sehen, dass Marco Rose nichts dafür kann, dass da ein Leistungsträger nach dem anderen ausfällt.
Schauen wir mal, ob er das so sieht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber gucken wir mal. Bei der Frankfurter Eintracht, die haben jetzt unter der Woche in Lyon verloren. Das war auch wirklich eine schlechte Leistung. Ansonsten in der Bundesliga, aber trotzdem voll in the game, können heute, wenn sie gewinnen, den zweiten Platz zurückerobern. Ansonsten ist der dritte Platz relativ safe und auch in der Europa League steht man, wie gesagt, gut da. Also ich wollte euch jetzt empfehlen, das Spiel zwischen Leipzig und Frankfurt zu gucken. Es ist natürlich relativ
schwarzsinnig. Schaut euch doch nochmal Real Life an.
Ja, klar. Oder die Highlights bei ARD, ZDF, DAZN, Sky, Sport 1. Alle haben die Highlights. Schaut euch das an, was euch beliebt. Wird bestimmt ein spannendes Spiel. So, dann haben wir die Bundesliga jetzt durch. Ich würde sagen, wir schnaufen einmal kurz durch und machen dann noch schnell 2, 3 kleine Sachen. Das sollte jetzt relativ fix gehen. Bis gleich. Und da sind wir wieder und beginnen mal mit der WM-Qualifikation. Denn die wurde ausgelost. Es ist bei Deutschland so ein bisschen schwierig, weil man noch nicht so genau auf die Gegner eingehen kann, weil sie noch gar nicht feststehen. Und zwar, es gibt zwei Szenarien. Wenn wir im nächsten Jahr im März Italien in der Nations League, ich glaube im Viertelfinale, schlagen, dann spielen wir gegen die Slowakei, gegen Nordirland, Luxemburg. Und wenn wir gegen Italien verlieren sollten, was natürlich nicht passieren wird, treffen wir auf Norwegen, Israel, Estland und die Republik Moldau. Niklas, ich erspare dir jetzt, dass du mir jetzt die Nation einzeln analysierst. Ich könnte das auch gar nicht. Vollkommen egal, wer es am Ende des Tages wird. Ist eine Pflichtaufgabe, würde ich jetzt mal sagen.
Beide Gruppen, Pflichtaufgaben. Ja, also ich sehe die Gruppe mit Norwegen fast noch einen Ticken schwerer. Also gut, es ist dann eigentlich auch fast nur Norwegen, die dann herausstechen. Aber es ist ein Land, was für mich eigentlich, wo ich das gar nicht so richtig verstehe, warum die das nicht mindestens mal noch weiter schaffen, zumindest mal für eine WM oder eine EM mit dabei zu sein. Weil wenn man sich mal den Kader der Norweger mittlerweile anguckt, das ist ja nicht nur Haaland, der da spielt, das ist Ødegaard, das ist ein Sørloth, der da mittlerweile spielt, ein Innenverteidiger mit Leo Østergaard, ich kenne ihn noch aus St. Pauli, mittlerweile bei Stade Rennes in Frankreich, wurde Meister mit Napoli. Also das ist eine richtig gute Truppe, die sie da haben. Die ist teilweise Premier League erfahren. Antonio Nusser, RB, einer der Shootingstars, wenn der Podcast rauskommt, am Dienstag treffe ich den zum Interview. Also der, das ist eine richtig gute Truppe, die Norwegen da hat. Von daher sehe ich diese Gruppe I, wenn sie denn zustande kommt, wenn Deutschland verliert gegen Italien, noch als fast die schwierigere Gruppe. Gruppe A, was dann Slowakei, Nordirland, Luxemburg wären. Sollte machbar sein, ne?
Ja. Denke ich mal schon. Wo kann man das Interview sehen, hören, lesen?
Ende der Woche bei Sport 1 wird es zum einen in Videoform, okay, aber ich gehe mal auch stark von Textform aus, wird es zu lesen sein. Vor dem Bayern-Spiel.
Okay, das müssen wir dann hier ja schon mal festhalten, wenn du das schon mal erwähnst. Ja, also wie gesagt, so oder so machbare Aufgaben auf jeden Fall, je nachdem, welche Gruppe es wird. Werden wir aber dann nochmal vertiefen, wenn es dann soweit ist. Ein Wort zur WM-Vergabe. 2034 in Saudi-Arabien. Der DFB hatte es ja mehr oder weniger schon angedroht, dass sie dem zustimmen werden. Es ist auch so gekommen. Und jetzt wollen wir mal die Moralapostel wieder ein wenig aushängen lassen. So. Nein, also ich fange vielleicht mal dazu mal an. Man muss ja fairerweise dazu sagen, die FIFA klüngelt das ja mittlerweile sehr clever aus, ne? Ein Argument von Neuendorf war ja am Anfang auch, dass wenn sie sich enthalten hätten oder dagegen gestimmt hätten, dann hätten sie automatisch auch der WM 2030 nicht zugestimmt, die ja in Spanien, Portugal und Marokko stattfindet, plus jeweils die ersten drei Spiele, weil ja Jubiläum ist in Paraguay, Uruguay und Argentinien, meine ich, glaube ich, jeweils ein Spiel. Insofern hat die FIFA das sehr schlau gemacht, das so in eine Abstimmung mit reinzunehmen.
Ist so ein bisschen untergegangen, oder wie meinst du?
Ja. Also das muss man ja fairerweise sagen und auch dieses gesamte Abstimmungsverfahren ja auch, ne? Also man kann ja viel über Infantino sagen, aber er ist nicht blöd. Er ist auf eine sehr perverse Art und Weise, finde ich, sogar sehr gerissen, so wie er das halt anstellt. Auch jetzt hier mit dem, warum ja Saudi-Arabien der einzige Kandidat am Ende des Tages war. Und durch diese Durchrotation, die sie ja immer machen wollen, wäre ja jetzt, ansonsten Saudi-Arabien wäre ja gar nicht in Frage gekommen. Aber da war ja die drei Spiele in Südamerika vorher haben und Marokko als afrikanischer Staat. Ich meine,
ist schon absurd.
Kann mir doch keiner erzählen, dass die das nicht irgendwie so mit Absicht hingebogen haben. Nee.
Schwieriges Thema. Also, wir hatten diese WM in Katar, jetzt haben wir die in 10 Jahre sind es ja nur später. Nee, 12? 10? Hatte keinen Mathe-Leistungskurs. 22 war ja Katar, ne? So, 12 genau, Jahre später haben wir sie dann in Saudi-Arabien. Lässt das Fußballromantikerherz nur nicht höher schlagen, aber du hast es schon gesagt, also da wird ein möchte man den Fass unterstellen, dass da ein Hintergedanke bei ist, dass da Marokko noch ein Spiel austragen darf, dass da Südamerika noch mal 3 Spiele austragen darf. Also ich erwische mich da so ein bisschen bei, dass es mir fast egal ist, weil man kann es ja sowieso nicht ändern. Also der Fußball entwickelt sich in so eine Richtung und gefühlt, man kann es auch nicht stoppen. Ja, einfach bitter irgendwie.
Ich finde es okay, wenn zum Beispiel Leute wie du und ich diese Einstellung haben. So. Was ich dann aber dem DFB zum Vorwurf mache, und das hat ja Neuendorf auch, diese Argumentation hat er ja auch rausgeholt. Und da muss ich dann wirklich sagen, als DFB-Vertreter, als Vertreter des größten Sportfachverbands der Welt, finde ich, kann man diese Argumentation, finde ich, nicht so durchgehen lassen. Hätte es was geändert, wenn sie sich enthalten oder wenn sie es abgelehnt hätten? Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal so, wenn sich die norwegische Dingsbums-Präsidentin dahin stellt und zumindest mal eine kritische Rede gegenüber der FIFA hält, wo wir alle wissen, wir haben über Norwegen gesprochen, dass die wahrscheinlich sowieso nicht an dieser WM teilnehmen werden, dann ist es doch zumindest nicht zu viel verlangt, da zumindest nicht gleich im vorne herein die Tür zuzuschlagen. Und in Bezug auf Katar haben wir doch eigentlich, oder hatte ich gehofft, dass wir alle das Learning mitnehmen, wenn wir nicht damit zufrieden sind, dass Turniere in solchen Staaten stattfinden. Dann nützt es ja uns allen nichts, wenn wir das paar Monate vorher feststellen und wir dann alle laut aufschreiben und dann mit One Love Binde und Co. um die Ecke kommen, sondern du musst ja schon Jahre vorher, bevor bei der Vergabe musst du das Ganze schon verhindern. So, haben wir jetzt wieder nicht gemacht. So, und dann werden wir jetzt alle jahrelang drauf warten und 2 Monate vorher, dann 2034, werden wir dann alle wieder denken oder werden wir dann alle wieder sagen, oh mein Gott, was haben wir bloß gemacht? Das verstehe ich halt einfach nicht.
Ja, genau richtig eigentlich, was du sagst. Die Frage ist, was ich spannend fand in dem Zuge, ich habe es nur so am Rande verfolgt, aber dieser Wechsel von Cristiano Ronaldo damals in die Wüste war ja auch schon so ein bisschen Werbung eben für diesen ganzen Bereich. So, dann war die WM in Katar da, jetzt ist sie in Saudi-Arabien direkt. Also, die versuchen dann natürlich irgendwie mit aller Macht, sich die großen Stars zu holen, sich die großen Spiele und Turniere zu holen. Aber klar, die Frage ist halt immer, ich glaube, europäisch oder weltweit ist es eine Weltmeisterschaft, schlägt es gar nicht so hohe Wellen. Es ist halt eben einfach nur Deutschland, die sich darüber so viel, oder Mitteleuropa vielleicht, die sich darüber so viele Gedanken machen. Aber weltweit findet das leider nicht so einen großen Aufschrei, wie es das bei uns tut. Und solange das der Fall ist, solange man in anderen Teilen der Welt das einfach akzeptiert, wird sich da auch nichts dran ändern, glaube ich. Also dann wird Infantino darüber lachen, dass sich die Deutschen da mal wieder aufregen, aber ändern wird das auch nichts.
Ja, das ist wohl wahr. Und mit diesem wunderschönen Gedanken,
sehr deprimierend,
sehr frustrierend machen wir diesen Gedanken zu und freuen uns. Naja, gut, man muss ja auch immer die Frage stellen, ob dann nächstes Jahr eine WM, beziehungsweise jetzt in diesem Jahr, nee, im nächsten Jahr die Club-WM und die WM danach in einem Staat, wo dann Donald Trump regiert, ob das so super toll ist, ne? Muss man ja auch immer alles in Anführungszeichen setzen. Und fairerweise muss man ja auch dazu sagen, im Vergleich zu Katar hat Saudi-Arabien durchaus eine Fußballkultur, jetzt von der Liga mal abgesehen, aber auch die Nationalmannschaft war ja schon einige Male jetzt
dabei. Das stimmt, ja, klar.
Und hat Argentinien geschlagen, dürfen wir nicht vergessen.
Stimmt. Der einzige
in
Mannschaft.
In Katar, ne? In der Vorrunde. Ja, ja.
Stimmt. Ja. Also jetzt stellen wir gerade fest, große Tradition da in Saudi-Arabien.
Oh Gott, das ist ein Zeichen, dass wir jetzt, dass wir jetzt noch den letzten Punkt machen, besprechen sollten. Die zweite Liga stellen wir doch mal hinten an, weil ich glaube, wir haben jetzt schon so viel über die Bundesliga geredet. Aber ein Wort noch zum DFB-Pokal. Da gab es eine Auslosung, auf die mich Niklas netterweise hingewiesen hat, weil ich die komplett verschwitzt hätte. Ja, ist halt nicht mehr so einfach, wenn der Lieblingsverein nicht mehr dabei ist. Aber es sind schöne Partien mit dabei. Dazu zählt Leipzig gegen Wolfsburg. Ja, vielleicht nicht so unbedingt. Obwohl, spannend ist es in Bezug auf die Bundesliga. Es ist wieder in Leipzig.
Sie können was gut machen, ne? Wir erinnern uns das 5-1, ja, ja. Ne?
Ja, ja. Und dann haben wir, das wird den Kollegen David Bücker freuen, viele Grüße, denn Arminia Bielefeld hat Werder Bremen bekommen. Sehr schön.
Auch die Bremer freuen sich.
Schauen wir mal. Der VfB Stuttgart gegen Augsburg und dann, ja, kann man sagen, ein kleines Derby zwischen Leverkusen und Köln. Ja. Also da wird die Bay-Arena auf jeden Fall prall gefüllt sein, glaube ich. Dann
ja, wirklich. Wenn sie nicht durch Leverkusen-Fans, dann durch Köln-Fans. Also das glaube ich auch.
Ja, also schöne, schöne Duelle auf jeden Fall. Und einmal zweite Liga, einmal dritte Liga, ansonsten Bundesliga. Ja. Hatten wir im letzten Jahr, sah das Bild noch ein wenig bisschen verrückt.
Ja, aus. Aber ich finde es schön, dass entweder Bielefeld oder Bremen ins Halbfinale kommen. Also beiden Clubs gönnt man das irgendwie. Zum einen ja, einen Underdog aus der dritten Liga, wenn er es packt. Andererseits Werder, jahrelang wenig gerissen, aber eine unglaubliche Pokaltradition. Ist eigentlich ein ganz netter Gedanke. Gut, Leipzig und Wolfsburg, einer von den beiden, kommt auch weiter. Und dann hast du natürlich, wenn man es nach den Favoriten nimmt, noch Stuttgart und Leverkusen. Also da wird sich ein nettes Halbfinale daraus ergeben, glaube ich.
Ja, ist dann nächstes Jahr Anfang Februar. Hier steht noch überall der 4. Februar drin, aber ich nehme mal an, dass die dann noch auf Dienstag genau. Und Mittwoch noch gesplittet werden.
4. und 5. Ja.
Sehr, sehr wahrscheinlich. Gut, damit sind wir heute durch unser Programm durch. Niklas, vielen Dank, dass du mal wieder da warst.
Hat Spaß gemacht.
Am Ende des Jahres und du richtest jetzt hoffnungsvoll, begeistert deine Augen gen Leipzig.
Schau, was die da
machen.
Muss
ja sagen, genau. Ja, bin auch sehr gespannt. Werd wahrscheinlich mir das auch reinziehen nebenbei, während ich noch den Podcast spiele. Schauen wir mal.
Sehr gut.
Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und ja, magst du noch irgendwelche letzten Worte? Möchtest du irgendwelche Hinweise noch loswerden?
Boah, damit holst du mich jetzt aber, überraschte mich. Nee, habe ich jetzt eigentlich gerade nichts. Also Ende der Woche vom Bayern-Spiel, Leipzig gegen Bayern, wird es ein hoffentlich spannendes Antonio Nusser-Interview zu lesen geben. Ansonsten, ja, nee, habe ich nichts weiteres.
Wenn, ansonsten schick mir das gerne rüber und dann packe ich das vielleicht mal noch in die Show.
Sehr gut.
Generiert Klicks, kann nie verkehrt sein. Danke, dass du mit am Start warst und auch für euch. Vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr mit dabei wart. Ich habe die Zahlen gesehen. Es war ja wieder so ein bisschen Hashtag Spotify Wrapped-Zeit. Also sah sehr schön aus. Vielen Dank, dass ihr dieses kleine Format auch in diesem Jahr so schön unterstützt habt. Und als ich wollte jetzt sagen, als Belohnung, aber wir hatten das sowieso vor, wird es in diesem Jahr noch ein Special geben, denn Benny und ich, wir hoffen, dass wir es endlich noch in diesem Jahr hinkriegen, machen endlich unsere Flop 10 Stadionerlebnisse und wenn ihr die Top 10 gehört habt, wisst ihr, wenn es die schlechtesten Stadionerlebnisse sind, wird es umso unterhaltsamer. Also ich kann mir, glaube ich, vorstellen, Benny wird was zu Feyenoord Rotterdam erzählen und ich über ein Nations League-Spiel in Wolfsburg zwischen Deutschland und Liechtenstein, wo Jogi Löw verabschiedet wurde. Mehr möchte ich dazu aber nicht spoilern. Seid auf jeden Fall gespannt und bis dahin eine schöne Zeit. Und ja, besucht noch ein paar Weihnachtsmärkte, trinkt Glühwein und nimmt vor allem vielleicht auch noch nächste Woche das ein oder andere Fußballwochenende mit. Weihnachten ist ja dann auch ziemlich schnell im Anschluss.
Und Boxing Day, ne?
Oh ja, oh ja. Also auch viel Sport im Laufe des Jahres. Und vielleicht auch gern mal beim Darts reingucken.
Oh ja,
Darts
wäre auf Sport 1. Sport 1, genau.
So, das war jetzt genug Informationen. Macht's gut, schöne Woche euch. Tschüss. Ciao.